Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit.
Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich hätte einen Spitzkohl angegrillt und würde dann, weiß ich nicht, so einen Pfirsichkompott dazu machen. Ey, das wäre der Wein dazu. Easy.
Unser heutiger Gast beim Deep Dive Georgien ist Antonis Askides, a.k.a. #AskTony.
In Georgien wird das so unheimlich, wie soll ich sagen, intensiv gelebt. Der Wein gehört da so sehr zu der ganzen Tradition, muss man sagen, und einfach zu Georgien. Das ist unglaublich, so habe ich es noch nie erlebt in keinem anderen Weinland. Silvio, du kannst dir das nicht vorstellen, es wird rausgebracht mengenmäßig, viel schmeckt besser, es ist unglaublich. Und dann hast du einen, ja, kommst du fast so ein bisschen an das Innere des Weines, ne? So gewisse Dinge sind dann doch irgendwie vor sich wegoxidiert, die man vielleicht nicht haben will, und man hat so ein, ja, das Innere des Weines irgendwie erlangt. Schon spannend. Wenn man sich den Tisch anguckt, dann versteht man auch, warum es genau diese Weine dazu geben muss. Weil die so komplex sind, so vielfältig sind, die können mit vielen Dingen mitgehen. Ne, und behalten aber trotzdem ja eine gewisse Eleganz, also in dem Fall, was ich gerade im Glas habe, ist so, um dann auch, es macht einfach so viel Spaß zu trinken. Als da so ein kleiner Hype, zumindest in der Sommelier-Szene, stattgefunden hat, hat das ja auch die meisten begeistert, dieses Nichtstun, ja, dass es dann sich selber überlassen war, also eher sehr natürlich stattgefunden hat. Ne? Ja, kann es ja auch sein, weil du kennst es auch, gewisse Weine werden dir dann auf den Tisch gestellt, also wir sind da ein bisschen, diesen Punkt haben wir ein bisschen überwunden, das wird einfach auf den Tisch gestellt und sagt, der muss so sein, der ist natürlich gemacht und take it or leave it, und du verstehst das ja eigentlich nicht, was für mich Bullshit ist, ehrlich gesagt. Also wir wollen runde, fertige Weine haben, also nicht nur hoch in der Säure, und weil sie trüb sind, verzichten wir da deswegen auf Mittelbau oder Länge, das finde ich blöd, da habe ich keinen Bock drauf. Man sieht schon, dass Weingüter, die eine gewisse Erfahrung haben und sehr intensiv eine Qualitätsvorstellung haben, auch spielen. Also das heißt, dann ist nicht so in Stein gemeißelt. Das ist nicht so, ja, wir machen jetzt Weißweine, ich sag jetzt mal European Style, Emberweine, Quervry, Rot-Weiß und Rote wieder im European Style, sondern manchmal sind die Grenzen da auch verschieden, dass man sagt, so, okay, es ist eigentlich ein weißer Wein, aber der hat eine gewisse Zeit schon eine Extraktion von Tannin bekommen, wegen mehr Struktur, und dann hat man eher genau das, was du gesagt hast, nicht ein Synonym für schmerzhaft, sondern für was Neues und Erlebenswertes.
Alles richtig gemacht, ist alles richtig gemacht.
Gut, jetzt hatten wir auch ganz warmes Wetter da und sind dann in Cahitien rumgereist und waren auch bei Chateau Mocrani selber, beim Patrick. Beeindruckend, was sie da machen, das ist crazy. Aber dann die Story dahinter, dass man sagt, so okay, man hat hier nur Weiß- und Rotwein für eine UdSSR damals produziert. Das brauchte Mengen. Und dann siehst du kleine Weingüter, die du gerade beschrieben hast, wo immer neue dazukommen. Und aber auch so riesen Dinger, die, keine Ahnung, 700 Hektar groß sind und liegende Tanks haben, die sehen aus wie U-Boote. So groß ist das. Und die Weine sind dann eher auch technisch geprägt, muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber das ist schon sehr beeindruckend, wenn man so ein großes Weingut dann erlebt, was sie da für eine Menge dann da rausknallen. Ja, das ist heftig. Und einen harten Gegensatz dazu dann zu den kleinen handwerklichen Winzern, die sehr viel dann in Quervrys ausbauen, und ja, das auch der Grund ist, warum überhaupt denn diese Vielfalt an autochthonen Rebsorten überhaupt überlebt haben, weil die eingegraben waren und die keiner gesehen hat, so ungefähr, ja.
Ich habe ja noch eine Diskrepanz, ja, die Wiege des Weines.
Ich finde es schön, dass so viel, ich sag jetzt mal, auch investiert wird, dass es die Weinbauverbände alles verstanden haben, was zu tun ist, die Leute dahin bringen und dafür sorgen, dass die Leute das endlich mal zu schmecken bekommen, ja, und dann ja die Vielfältigkeit, ja, erleben einfach nur. Wenn du vor Ort bist, es kann nicht passieren, egal wo du hingehst, steht Essen auf dem Tisch. Das würde auch keiner, es ist in Griechenland ehrlich gesagt dasselbe. Du kannst nicht irgendwo hingehen und dann wird dir nichts präsentiert. Das wäre ein schlechtes Bild. Das heißt also, wenn du 5 Weingüter am Tag machst, hast du 5-mal dick Essen und abends bist du sowieso zum Essen eingeladen. Und wenn ich jetzt an nicht so einen Kollegen denke, ist es ja auch schon so, dass man dann immer ja auf der Suche nach etwas Neuem ist, ja. Dass man dann sagt so, ey, wir haben Oder man will ja dem Gast auch immer was Neues zeigen, wie etwas funktioniert, ja. Anfang der 90er Jahre gab es dann erst neue Wege und die Offenheit und die Möglichkeiten. Und das ist nicht so lange her, ne? Im Wein gesprochen sind dann diese 36 Jahre, stimmt das? 36, 25, 30 Jahre, whatever. Nichts. Das ist echt ein altes, traditionelles Handwerk. Es ist nicht industrialisiert und wird auch von deswegen sind die so zart und also vom Ton her, die können auch nicht oder werden einfach nicht so heiß gebacken. Ne? Die sind also so schon relativ fragil. Und dann musst du die ja noch eingraben und ja, ist noch weitere Herausforderung. Ne? Wir haben schon Overkill oder eine Sättigung von Cabernet und Sauvignon Blancs. Ja, da sind wir ja durch. Die gibt's in allen Qualitäten, in allen Preisklassen, in gut, in schlecht und für teuer und für günstig. Das heißt also, wenn man Bestand haben will, langfristig, also nachhaltig, dann muss man voll auf die autochthonen Rebsorten setzen und da Fans für ja, gewinnen, damit es dann einen Weg findet, weil das gibt's dann tatsächlich ja auch nur da. Dann hat sich da im Winemaking ja traditionell, oder das kommt von der Tradition, das hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, man kann dann ein gewisses Grundvertrauen hat, wenn man einfach einen optimalen Lesezeitpunkt sich angeeignet hat und dann gesunde Trauben erntet. Ja, und dann, glaube ich, kann man darauf vertrauen. Ja? Dann weiß man die Lagen und den Ausbau als Konstante und dann ist, sagen wir mal, der Reifegrad noch ausschlaggebend und wie selektiert wird oder wann gelesen wird und dann, glaube ich, kann man darauf vertrauen, ja doch, da hat sich ja nicht viel geändert. Und wenn man weiß, diese Emberweine ordentlich einzusetzen und du hast ja auch verschiedene Arten jetzt gerade auch angesprochen, wenn wir jetzt hier in dem Fall mit viel Luft diesen Kissi aus dem Cabernet haben, dann bekommt der Wein einfach eine gewisse Komplexität, hat eine Tanninstruktur, die sehr zupackend ist. Aber wenn ich jetzt an Essen denke, vor allem an deren Essen denke, erstmal habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil die eher so einen mediterranen Style haben. Also offenherzig, sehr gastfreundlich. Die hatten ein großes Interesse an den Leuten, die da waren. Also ich habe mich sehr wohl und sehr heimisch sogar gefühlt. Naja, ich meine, man ist bestimmt auch ungeduldig und will sehen und erleben. Aber das ist dann halt die Tradition. Ne? Wenn man natürlich jetzt nicht deep im Weingame ist und offene Kanäle hat, dann muss man schon sich damit auseinandersetzen wollen, fast schon.
Wie geht's deinem Wein? Ah, ist das geil, ja.
Ist crazy, ne? Dann überlässt man den Wein sich selber gefühlt. So ähnlich ist es doch in Georgien auch. Bei mir war es auf jeden Fall so. Also man kommt in Berührung mit ganz neuen Rebsorten, ganz neue Erlebnisse, versucht die dann ja auch zu kategorisieren mit dem, was man gelernt hat, wie man sozialisiert wurde im Wein und dann passt das da trotzdem nicht rein. Und das ist eine große Herausforderung, die Georgien aktuell hat, auch in unserer traditionellen oder nerdigen Weinwelt, weißt du? Ja, und dann ist es aber so bei jedem, jeder hat dann so sein, in Anführungszeichen, Fässchen da liegen und macht dann seinen Wein. Also das ist Standardprogramm, ja. Georgien war ja auch ja, für den Wein auch damals in der Sowjetunion ja verantwortlich. Und deswegen haben wir ja auch die zwei Rebsorten. Es gab ja nur eine weiße und eine rote. Somit kann man sagen, so erst mit der Auflösung der Abkapselung von Georgien, also bleiben wir da nicht stehen, ist es ja zu dieser Vielfalt erst gekommen. Ja. Er selber war nicht da, aber sein Vater und seine Mutter. Und die haben uns genauso, also bei denen im Wohnzimmer empfangen und es war etwas, und das ist echt nicht böse oder oder ohne Bewertung gemeint, sehr bäuerlich haben die uns empfangen. Es war alles eher rudimentär, funktionell, aber mit einer Herzlichkeit, das kann man fast in Worte nicht beschreiben. Also man muss es erlebt haben, ja.
Und das komplette Gespräch findest du morgen bei Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit, auf dieser Plattform oder überall, wo es Podcasts gibt.
Ich sag dir, was ich dazu empfinde einfach.
Diese Ausgabe Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit, wird begleitend unterstützt von den Weingut Tuna Marani, Tiliani Valley, Chateau Murani und der Winzervereinigung Wines of Georgia. Für die Unterstützung und Begleitung und dass wir dieses großartige Weinland präsentieren dürfen, vielen lieben Dank.
Ja, die deswegen ist ja auch Georgien irgendwie ein relativ neues Weinland mit viel Tradition. So könnte man das ja auch vielleicht mal festhalten, ne?